Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, jetzt beim Singen, also jetzt sind ein paar Sachen auf mich eingestürmt. Vor dem Vortrag, jetzt noch in der Pause, wurde ich gebeten wegen der Rundgänge. Es tun sich viele schwer wegen der Rundgänge. Und dann jetzt beim Singen ist mir was wie eine Eingebung gewesen, aber bezüglich Eisenberg und so. Aber wegen der Rundgänge möchte ich kurz sagen, diese Gebete haben mir auch Schwierigkeiten gemacht am Anfang in der ersten Zeit über Jahre, weil es etwas so Ungewohntes ist, die Rundgänge zu halten. Und für den Anfang kann ich eigentlich nur empfehlen, wirklich schriftliche Vorlagen zur Hand zu nehmen und anhand dieser Schriften einfach, es geht ganz einfach gesagt, nur Gott die Liebe zu geben, die Liebesakte im göttlichen Willen. Ich liebe dich in der ganzen Schöpfung, im Fiat der Schöpfung, der Erlösung und der Heiligung. Ich liebe dich wie ein Siegel auf zum Beispiel Sonne, Mond und Sterne, Himmel, Luft, Wind, Meer und Erde, Pflanzen, Tiere, alles was lebt. Ich gebe ihm einfach mein Ich liebe dich. Im göttlichen Willen ist das ja ein ewiger Akt. Jedes Ich liebe dich ist ein ewiger Akt, das ewig im Akt bleibt. Wenn ich es heute bete, ist das ewig im Akt. Wenn ich morgen wieder den Rundgang mache, kommt das dazu, dann sind das neue ewige Akte. Und so werden das immer mehr Akte. Durch das tägliche Beten des Rundgangs nimmt die Zahl dieser ewigen Akte zu. Deshalb nennt Jesus das auch Eroberungen. Unsere Akte im göttlichen Willen sind Eroberungen, weil jeder neue Akt, jeder weitere Akt, Herzschlag, sei es ein Herzschlagschritt oder Atemzug oder eben unser gesprochenes Ich liebe dich, ist ein Akt, der hinzukommt. Das ist ein Paradies mehr, eine Seligkeit mehr, ein Grad der Glorie mehr. Es ist eine Eroberung für den Himmel, für die Engel und für die Heiligen. Sie gewinnen mehr Liebe, mehr Freude, mehr Gotteserkenntnis. Und darum sind die Rundgänge so wertvoll. Und wir erfüllen die ganze Schöpfung mit der Herrlichkeit Gottes. Das göttliche Leben in der Schöpfung wächst durch die Rundgänge. Und das geht ganz einfach, indem wir eben jeden Tag immer wieder sagen, ich liebe dich in der Sonne, im Mond und in den Sternen, in allem, was lebt. Ich liebe dich in deinen eigenen Akten, Jesus, Empfängnis, Zeit im Mutterschoß, Geburt, Kindheit, verborgenes Leben, Passion. All das ist im Akt und ich lege jetzt mein, ich liebe dich, auf diese Akte drauf, egal, wie ein Siegel. Egal. Es ist, wir nehmen diesen Akt oder wir treten ein in diesen Akt und legen da unser Ich liebe dich hinein. Und wenn wir das jeden Tag neu tun, dann ist das jeden Tag dazu. Also immer ein neues Ich liebe dich, eine neue Eroberung. Und das ist im Prinzip ganz einfach. Die Rundgänge haben den Sinn eben, das göttliche Leben, das ist die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung zu vermehren, in der gesamten Schöpfung. Angefangen von den Engeln, den Heiligen, bis ins ganze Universum, die ganze Menschheit, alle Generationen. Wir, durch unsere Ich liebe dich, empfangen alle Geschöpfe, auch die Menschen, zusätzliches neues göttliches Leben, neue Glorie, neues Licht, neue Liebe, neue Gotteserkenntnis. Und das ist der Sinn der Rundgänge, einfach diese Herrlichkeit Gottes zu vermehren in der Schöpfung, bis eines Tages sein Reich kommen kann. Es heißt ja bei Luisa Picaretta, die Zahl der Akte muss da sein. Und das sind ja dann alles diese Akte, die wir getan haben, unsere Ich liebe dich. Es ist jeder Herzschlag, jeder Schritt ein Ich liebe dich. Ich muss es nicht unbedingt aussprechen, das können wir ja nicht. Weil es ja in der Nacht auch weitergeht. Wir atmen, unser Herz schlägt auch in der Nacht. Und es ist aber dieses Siegel, das Ich liebe dich auf jedem von unserem Herzschlägen, auf allen unseren Herzschlägen ist dieses Siegel drauf. Wir wiederholen, der göttliche Wille wiederholt unaufhörlich, mein Gott, ich liebe dich, ich bete dich an, ich preise dich, ich danke dir. Tag und Nacht. Und jeder Akt, solange wir leben, bis zum letzten Atemzug, ist eine neue Eroberung, ein Zuwachs an Glorie in der Schöpfung. In Gott selbst gibt es keine Veränderung, in Gott selbst gibt es keine Zunahme, kein Wachstum. Er ist der unwandelbare Gott. Das ist ja seine Vollkommenheit, das ist einfach diese, wo er nimmt nicht ab, er nimmt nicht zu, er verändert sich nicht. Aber in der Schöpfung soll seine Herrlichkeit wachsen und wachsen und wachsen, bis zu dem Punkt, wo sozusagen, ja, wo die Herrlichkeit Gottes beginnt durchzubrechen in der Schöpfung. Und da komme ich jetzt eigentlich auf das schon, was ich vorhin beim Singen da, es ist mir nämlich so einmal aufgegangen, oder eigentlich es kam ein Wort, wo es geheißen hat, jetzt geht es öfter auch um Eisenberg, um das Rasenkreuz, und dieser heilige Ort, da hat es geheißen, das war bezogen auf das Kreuz im Boden, das ist das Allerheiligste. Das wage ich auszusprechen, einfach deshalb, weil dieses Kreuz in Eisenberg vom Himmel gekommen ist. Das ist ganz himmlisch, das ist ganz göttlich. Und es ist da verborgen im Boden, in der Erde. Und es hat denselben Wert wie die heilige Eucharistie. Ich traue mich das zu sagen, ich behaupte jetzt nicht eine Lehre oder irgendetwas, ich will da auch nicht zu so einem Fanatismus verführen. Aber wenn Gott etwas tut, wenn Gott sich selbst, also etwas ganz Himmlisches auf die Erde bringt, ein Engel hat dieses Kreuz auf die Erde gebracht und eingezeichnet, Sankt Michael, dann kann er das tun. Wer könnte ihm da Vorschriften machen? Er hat die heilige Eucharistie eingesetzt, indem er Brot und Wein wandelte in seinen eigenen Leib, in sein Blut, Gottheit und Menschheit. Gott ist gegenwärtig in einem Stück Brot. Es sieht so aus wie Brot. Auf der Erde. Das kann er machen. Er hat es getan und niemand kann das verhindern. Er hat das so gewollt, um in der heiligen Eucharistie, das sagt er bei der Luisa, vor kurzem habe ich das gelesen, ja, in der heiligen Eucharistie bittet er unaufhörlich um das Reich des göttlichen Willens. Er hat sich da eingeschlossen. Das ist der Eintrag vom 22. Dezember 1929, im Band ja, 27. Das muss ja Band 27 sein. 22. Dezember 1929, da erklärt Jesus, wie das ist mit seinen drei Gefängnissen. Das ist die Überschrift. Die ersten zwei Gefängnisse hatte er bei seiner Empfängnis, wo er empfangen wurde im Schoß der Unbefleckten. Das ist sein erstes Gefängnis. Sein zweites Gefängnis war die Menschheit für seine Gottheit. Er war 33 Jahre lang, seine Gottheit hat sich für 33 Jahre in einen menschlichen Leib eingeschlossen. Das ist reine, also die Gottheit in die Schöpfung eingeschlossen. Zuerst der Mutterschoß, das war ein ganz enges, dunkles Gefängnis, wo er sich nicht einmal bewegen, nicht einmal den Finger bewegen konnte. Und das zweite Gefängnis dann eben diese ganze Dauer seines irdischen Lebens. Die Menschheit war ein Gefängnis. Die Gottheit ist ja allmächtig und allgegenwärtig, allwissend. Und jetzt hat sich Jesus da eingeschlossen in einen Leib, genauso wie wir ihn haben, für 33 Jahre. Die Gottheit war im Gefängnis. Und eben das dritte Gefängnis, die ersten zwei und das dritte, ja, dass die ersten zwei beziehen sich auf die Erlösung. Er hat diese zwei ersten Gefängnisse, den Mutterschoß und seine Menschheit, auf sich genommen, um die Erlösung zu wirken. Und das dritte Gefängnis hat er ja, er hat sich ins dritte Gefängnis eingeschlossen, kurz nachdem er die Erde verlassen hat, bevor er die Erde verlassen hat beim letzten Abendmahl. Und dieses Gefängnis bezieht sich auf das Fiat der Heiligung. Die ersten beiden beziehen sich auf die Erlösung, auf das Fiat der Erlösung. Und das dritte Gefängnis bezieht sich auf das Fiat der Heiligung. Das heißt, er hat sich hier eingeschlossen, um hier selber auf der Erde zu sein. Und seitdem er existiert in der Gestalt der heiligen Hostie, betet er unaufhörlich um sein Reich, das Kommen vom Reich des göttlichen Willens. Wir Menschen, wir haben seit 2000 Jahren um das Reich Gottes gebetet im Vater Unser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, genau auf dieselbe Weise. Aber keiner hat gewusst, was eigentlich damit gemeint ist. Es wurde 2000 Jahre von der Kirche gebetet. Aber Jesus war mitten unter uns die ganzen 2000 Jahre in der Hostie und er selber hat nicht aufgehört. Er ist auf die Erde gekommen in den Schoß der Mutter Gottes und von da an, er hat nicht aufgehört, er ist auf der Erde geblieben und seit seiner Menschwerdung betet er um das Reich seines Vaters, er selber. Und er hat uns da praktisch durchgetragen, die Kirche durchgetragen. Die Kirche betet um das Reich des göttlichen Willens im Vater Unser, ohne da viel zu verstehen oder wenig zu verstehen, auch oft gedankenlos. Aber Jesus war die ganzen 2000 Jahre mitten unter uns, in den Tabernakeln, in den Hostien und hat gebetet um sein Reich. Das ist dieses Gefängnis der heiligen Eucharistie. Jesus ist wirklich auf Erden gegenwärtig in der heiligen Eucharistie. Er ist gegenwärtig, er betet um sein Reich unaufhörlich. Und wir sind jetzt im göttlichen Willen diese sogenannten lebenden Hostien. Er ist in den Toten, wie das bei Luisa immer heißt, tot sind sie, weil es ist Brot. Das Brot hat kein Herz, keinen Herzschlag. Das Brot sagt nicht zu Jesus, ich liebe dich. Aber wenn er in einer lebenden Hostie lebt, in uns, in einer Seele, in einem Menschen, dann hat jeder Herzschlag das, ich liebe dich, dann spricht die Seele spricht zu Gott, sie umarmt ihn, sie liebkost Jesus. Wir können Jesus geistigerweise liebkosen, umarmen, küssen. Wir können ihm unaufhörlich sagen, mein Jesus, ich liebe dich. Das sind die lebenden Hostien, die sind lebendig. Die Toten, die sogenannten Toten aus Brot, die sagen nichts, sie können nicht sprechen. Da ist Jesus halt eingeschlossen und umgeben von Materie. Aber im göttlichen Willen eine Seele, sie pocht, ihr Herz schlägt, sie atmet, sie liebt, sie leidet mit Jesus, sie leistet ihm Gesellschaft. Da ist er nicht mehr allein. Im Tabernakel ist er allein. Und wenn er in uns regieren kann, im göttlichen Willen, also wenn er sein Leben in uns ausbreiten kann, dann ist er nicht mehr allein. Dann findet er die Gesellschaft, die Entsprechung, dann ist alles leichter. Die Liebe kann sich ergießen in unser Herz. Er kann sein Leiden mitteilen und mit uns teilen und das ist der Weg gemeinsam, das ist ganz was anderes. Aber jetzt wollte ich eben kommen auf die Marie de Valais, eine Französin, sie lebte von 1590 bis 1656. Sie wurde 66 Jahre alt. Sie ist nicht heilig gesprochen, aber ihr Beichtvater Johannes Oed ist ein Heiliger. Er hat die Verehrung der zwei Herzen, des heiligsten Herzens Jesu und des unbefleckten Herzens Mariens begründet. So, er gilt als Begründer dieser Verehrung der beiden heiligsten Herzen. Vorher gab es das heiligste Herz Jesu. Da war die Margareta Maria Alacoque oder die kam ein bisschen später. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Das weiß vielleicht jemand. Auf jeden Fall war das nicht so zusammen. Er war der Erste, der die beiden heiligsten Herzen zusammen. Und da muss man auch sagen, der Gerechtigkeit halber, diese Verehrung, die ihm zugeschrieben wird, dass er diese Verehrung begründet hätte, geht eigentlich zurück auf Marie de Valais. Und deshalb muss man sie auch ernst nehmen. Sie ist keineswegs unbedeutend, wenn sie auch weder selig gesprochen noch heilig gesprochen ist. Aber sie wurde geführt, geistig geführt durch Johannes Oed und sie starb in seinen Armen, der betete. Während er betete, starb sie, ich weiß jetzt nicht, in seinen Armen, in seiner Gegenwart auf jeden Fall. Und während seines Gebetes ist sie in die Ewigkeit gegangen. Und es war eine außergewöhnliche Seele. Sie hatte einen ungewöhnlichen Leidenshunger. Das war ihre Gnade, weil normalerweise, wir wissen es, man scheut zurück und man verabscheut das Leiden, weil es eben der menschlichen Natur zuwider ist. Das ist normal. Aber bei ihr ist es so gewesen, dass sie einen richtigen Leidenshunger hatte. Und schon als Kind war sie heiligmäßig. Von frühester Kindheit an, aber ich fange jetzt ganz vorne an, das Buch, auf das ich mich beziehe, stammt von Irmgard Hausmann. Das Buch, der Titel heißt Marie de Valais, Sühnopfer für die Sühnopfer für die Zeit der großen Bekehrung. Marie de Valais, Sühnopfer für die Zeit der großen Bekehrung. Autorin Irmgard Hausmann, Verlag Siegfried Hacker aus Gröbenzell. Und die Auflage, die ich hier vorliegen habe, stammt aus dem Jahre 1974. Es ist digital, was ich da habe. Im Antiquariat bekommt man es. Vielleicht da und dort, das weiß ich jetzt nicht, da habe ich gar nicht geschaut. Auf jeden Fall habe ich mir da ein Exzerpt gemacht und auf das beziehe ich mich jetzt, weil das ganze Buch kann ich euch unmöglich erzählen. Sie wurde am 15. Februar 1590 geboren in der Normandie in Coutances. Coutances, Coutances, die Heilige von Coutances wird sie heute noch dort genannt. Die Ahnen ihrer Mutter stammen von einer englischen Adelsfamilie, die aber verarmte, völlig verarmte. Und ja, sie stammte von heruntergewirtschafteten Adeligen ab. Aber sie wurde als ein armes Bauernmädchen angesehen, weil es war dann so, dass ihre Mutter eben einen einfachen Bauern geheiratet hatte. Und den Vater hat sie dann mit 11 oder 12 Jahren verloren und dann hat sie einen Metzger geheiratet, Capolin. Und dieser Capolin, das war ein gewalttätiger Mensch. Also er hat die Mutter geschlagen und auch das Kind schwer misshandelt. Das war schlimm, muss ganz schlimm gewesen sein. Und sie hatte manchmal tagelang keinen Bissen Brot, die kleine Marie. Also es war ein Martyrium. Aber sie hat das getragen und alles aufgeopfert für die Rettung seiner Seele. Also das war damals schon mit 11, 12 Jahren. Das, ja, das ist einfach diese Führung vom Himmel. Sie war, ja, also es war eine barbarische Brutalität, schreibt Frau die Irmgard Hausmann. Der Hunger ging um im einsamen Häuschen. Über Saint-Sauveur, Landelin oder so ähnlich heißt das. Jedenfalls, die Mutter hat ihr geraten, sich als Dienstmädchen zu verdingen, wo sie vielleicht ein bisschen älter schon war als 11 oder 12, mit 13, 14 schätzungsweise. Auf jeden Fall hat sie dann eine Dienststelle bekommen und sie war ein schönes Mädchen geworden, liebenswürdig und immer hilfsbereit. Und dann hatte sie Verehrer, aber ja, sie wollte keinen Mann. Also zumindest sie hat es Gott überlassen, das habe ich jetzt nicht alles da hier. Aber von einem Verehrer, den sie zurückgewiesen hat, hat sie so eine Art Sühnebesessenheit. Er hat sie praktisch verwunschen oder so und sie hat da eine Art von Sühnebesessenheit getragen. Und zwar vom 19. Lebensjahr bis zu ihrem Tod. Kurz vor ihrem Tod, 46 Jahre lang, hat sie die Dämonen ertragen. Also das war eine Sühneseele, ähnlich wie es auch andere gibt, die freiwillig und bewusst dieses Leiden annehmen. Und sie wollte, vom 11. Lebensjahr an war das für sie ein Programm, nämlich den Willen Gottes zu tun, immer nur den Willen Gottes zu tun. Also Gott hat ihr diesen Wunsch eingegeben, immer und überall seinen Willen zu tun. Und da hat sie auch diese Besessenheit aus dem Willen Gottes heraus angenommen. Und ihr wurde erklärt, also das heißt hier so, sogar im Buch wird das so beschrieben, Gottes Wille hat ihr erklärt. Um einen so hohen Grad der Vollkommenheit zu erreichen, der darin besteht, dass es zu einem gänzlichen Austausch des Willens mit dem heiligsten Willen Gottes kommt. Also Gott, ich formuliere das jetzt klarer, Gott hat ihr das so erklärt, er möchte sie zu einem so hohen Grad der Vollkommenheit führen, dass es zu einem gänzlichen Austausch ihres Willens mit dem heiligsten Willen Gottes kommt. Und das ist ja genau auch das Thema von Luisa Picarita, der totale Austausch des Willens. Das vollzieht sich wirklich und real zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer. Und bei ihr sehen wir jetzt ein bisschen, wie das sich vollzieht. Also wenn das ein Mensch ganz radikal lebt, bis ins Letzte, was da geschieht. Und sie hat ja um 1600 gelebt. Luisa Picarita empfing die Gabe 1889, also fast 300 Jahre später. Ja. Und trotzdem gab es eben bei Marie de Valais schon dieses Leben der Heiligen und auch andere, es wird von ihr auch selber erwähnt, die Katharina von Siena und auch andere große Heilige, die gab es immer schon, die eine so hohe Vollkommenheit erreicht haben, dass es zu einem gänzlichen Austausch des Willens kam zwischen Schöpfer und Geschöpf. Und bei ihr sehen wir eben, wie das ausschaut. Da sieht man viel. Also mich hat das total gepackt und ich habe gedacht, ich muss es euch irgendwann einmal erzählen, weil wir da sehen, was das bedeutet. Aber eben bei ihr war eines noch nicht, was bei Luisa begonnen hat. Und das ist fundamental und das macht die ganze, wie soll ich sagen, substanziell eine ganz andere Ebene der Vereinigung mit Gott. Bei ihr war schon dieser Austausch, dass sie nur vom Willen Gottes gelenkt und geführt war. Ich komme dann noch näher, konkreter darauf zu sprechen, wie das ausgesehen hat, wie das bei den Heiligen aussieht. Und es war aber noch nicht das Leben im göttlichen Willen, jetzt im Sinne von Luisa, wo bei der Luisa hat eben dieses Leben im göttlichen Willen begonnen, wo nicht nur jetzt der Wille Gottes alles im Geschöpf lenkt, sondern dass das Geschöpf hineingenommen wird in das innergöttliche Leben. Das innergöttliche Leben ist eben dieser universelle Akt, der ewig ist. Das ist das, was bei der Luisa angefangen hat, der universelle Akt. Wo ich euch vorher erzählt habe, ich trete ein in den göttlichen Willen und da finde ich die ganzen Akte, alles finde ich im Akt, die ganze Schöpfung finde ich im Akt, Sonne, Mond und Sterne, die Erschaffung des Universums, ist alles im Akt, ist nicht vorbei. In Gott ist alles im Akt. Oder eben die Erschaffung dann von Adam, alle menschlichen Generationen. Wir finden da alles im Akt. Wir finden alles, was Gott eben vorgesehen hat. Das ist sozusagen alles aufgehängt wie suspendiert, so sagt Jesus bei der Luisa. Im göttlichen Willen ist alles da. Es bietet sich an, präsent. Aber die Frage ist, ob es jetzt aufgenommen wird auf der Erde. Im göttlichen Willen ist Adolf Hitler, da ist Stalin, da ist der Prophet Mohammed und so weiter. Da sind alle im Akt, so wie Gott sie gedacht hat. Das heißt, mit ein heiliges Leben von A bis Z. Das Leben von Adolf Hitler und Stalin und Mohammed zum Beispiel ist im göttlichen Willen von ersten bis zum letzten Atemzug. Da sind alle Herzschläge, die sind alle abgezählt, die Atemzüge, alle Schritte, alle Worte, alle Gedanken in Gott, so wie es im göttlichen Willen sein sollte, hätte sollen. Sie sind ja dann auf der Welt gewesen. Diese Akte sind ja dann, wir sind ja auch so ein Akt. Wir kommen aus der Ewigkeit und eines Tages werden wir empfangen, geboren und dann leben wir unser Leben. Und dann ist die Frage, wie viel von dem, was Gott für uns da vorgesehen hat, was da suspendiert, aufgehängt ist, präsent ist in Gott, wie viel von dem nehmen wir überhaupt und oder ja, setzen wir da um, verwirklichen wir? Das ist Gnade. Aber dieses heilige Leben, das ist alles da in Gott im Akt, von jedem von uns. Und diese Akte hat Marie de Valais noch nicht gekannt, auch Katharina von Siena und all die anderen. Diese Akte haben sie auch nicht, sie haben sie nicht gekannt, sie haben sie nicht empfangen, sie haben mit dem universellen Akt noch nicht mitgewirkt. Sie kannten ihn nicht. Er war noch nicht zugänglich. Mit Luisa ist die Türe geöffnet worden. Und vorher war es nicht bekannt und deshalb konnte man auch nicht hinein. Luisa war die Erste, die davon Kenntnis bekam. Deshalb diese 36 Bände vom Buch des Himmels, des Langen und des Breiten wird da erklärt, dieser universelle Akt. Was ist dieser Akt? Dass es ihn gibt und wie er wirkt, was ist in ihm drinnen alles? Was hat er für Güter, für Reichtümer, was für Wirkungen hat er? Das hat die Luisa erfahren und empfangen als die Erste. Kenntnis plus Gabe, das geht eh Hand in Hand, kann man nicht trennen. Wenn ich es kenne, dann ist das schon, wenn Gott mir das sagt, seinen göttlichen Willen erzählt, dann gibt er in mir auch schon. Das ist nicht zu trennen, dass man jetzt etwas hört und erfährt, aha, da gibt es seinen göttlichen Willen. Es ist im selben Akt die Übergabe, der Gabe, wenn ich sie annehme. Wenn ich sie nicht annehme, natürlich nicht. Aber wenn ich die Gabe annehme, also ich höre davon, ich lese davon oder ich höre und ich kann, diese Gabe gibt sich mir im Wort.
Das ist schon Annahme.
In der Kenntnis, in der Annahme. Wenn ich jetzt sage, in demselben Moment, wo ich sage, ja, das will ich nehme es an, dann empfange ich die Gabe. Da muss ich nicht warten, bis ich... Als Leihgabe, ja. Ich empfange sie als Leihgabe und lebe dann mit dieser Leihgabe die Zeit, die es braucht, um das vollständige Leben des göttlichen Willens in mir zu bilden. Weil das göttliche Leben hat wie jedes Leben Atemzug, Herzschlag, Schritt, Bewegung. Also da muss, ich habe jetzt mein menschliches Leben, meine menschlichen Schritte, Atemzüge und so weiter. Da, wenn das Kind geboren, also empfangen, geboren wird, das wächst heran. Genauso muss das göttliche Leben in mir heranwachsen. Es müssen die göttlichen Herzschläge, Schritte, Atemzüge. Und wenn ich jetzt 30 bin, 40 oder 50 oder 80 und mit dem göttlichen Willen anfange, dann muss jetzt sein Leben in meinen menschlichen Akten wachsen. Das ist wie bei einem Baby. Das muss auch wachsen. Und wenn das herangebildet ist, vollständig, wenn diese göttliche Sonne
in mir gebildet ist, dann kann ich die Gabe und dann werde ich sie empfangen, in Besitz nehmen. Das ist dann wieder mal eine andere Stufe. Aber wenn ich jetzt zum ersten Mal davon höre oder lese und sage, ja, das will ich, ich begreife ein bisschen nur und ich sage schon, ja, das will ich, dann passiert es auch schon. Dann fängt sofort der Weg mit der Leihgabe an.
Und sonst ist das nach dem Tod.
Sonst ist das nach dem Tod. Wenn die Seelen, so wie Marie de Valais, die war so heilig, aber sie hat nicht diesen universellen Akt gekannt und daher auch nicht in Besitz genommen. Sie hat sicher in dem Augenblick, wo ihre Seele in die Ewigkeit gegangen ist, da spricht jeder, muss sein Fiat sprechen. Das ist der eine und einzige Akt, den die Verstorbenen, die Seligen im Himmel, im göttlichen Willen getan haben. Von Reich der Erlösung her, von früher her schon, weil die, auch im Alten Bund, die sind ja nicht ausgeschlossen vom Himmel, die Gerechten des Alten Bundes. Es muss eine Seele, wenn sie in den Himmel kommen soll oder will, sagen wir anders, wenn eine Seele nicht ihr Fiat im Augenblick des Todes gibt, wenigstens diesen einen Akt, dann kann sie gar nicht in den Himmel kommen. Dieser eine Akt, der ist unbedingt erforderlich, um in den Himmel zu kommen. Und nach dem Tod, dann die besitzen die Gabe. Wenn sie im Himmel sind, besitzen sie die Gabe. Da könnte man jetzt auch spekulieren im Fegfeuer, das vollzieht sich auch alles im göttlichen Willen, das Fegfeuer. Aber ich bin persönlich überzeugt, dass sie im Fegfeuer die Gabe noch nicht besitzen. Die Inbesitznahme fällt zusammen mit dem Himmel. Weil bei der Luisa wird das so erklärt, auf Erden, wenn die Seele die Gabe in Besitz nimmt, jetzt auf Erden, dann wird sie in den Himmel eingetragen. Und vorher hat sie praktisch noch Fegfeuer. Wenn sie die Gabe in Besitz nimmt, dann kommt sie nicht mehr ins Fegfeuer. Dann, wenn die stirbt, die Seele, die auf Erden schon die Gabe in Besitz genommen hat, dann kommt sie direkt in den Himmel, unverzüglich. Kein Abstecher ins Fegfeuer. Und darum, glaube ich, ist die Entsprechung auch in der Ewigkeit die, dass die Seelen die Gabe in Besitz nehmen in dem Augenblick, wo sie in den Himmel kommen. Wenn sie vorher im Fegfeuer sind, sind es 30 oder 300 Jahre, im Fegfeuer sind sie praktisch, haben sie zu tun mit der Leihgabe. Das ist ähnlich wie auf Erden. Nur dauert das alles dort viel länger. Auf Erden können wir im Stil eines Düsenflugzeugs, wenn es gut geht, diesen Weg zurücklegen und die Gabe in Besitz nehmen, schon auf Erden. Das ist das Leben des Himmels. Das ist von der Substanz, vom Wesen genau identisch. Genauso wie im Himmel. Wenn ich auf Erden die Gabe besitze, dann lebe ich das Leben der Seligen. Ohne Abstriche, nur halt überlagert oder verhüllt vom Kreuz, vom Leiden, mit Opfern und Leiden und Kreuz versehen. Im Himmel ist das weg, im Himmel ist nur mehr die Glorie. Auf Erden haben wir auch schon die Glorie, genau dieselbe, nur ist das überlagert oder verhüllt vom Leiden, vom Kreuz. Und ja, die Heiligen wissen um den Wert des Kreuzes, sie haben das Kreuz umarmt und geliebt, eben auch die Marie de Valais. Sie lebte, also da komme ich jetzt wieder auf das, dass so, ihr Eigenwille war so vernichtet, dann bei ihr war der Gedankengang eben so, oder Gott hat das mit ihr gemacht. Er hat ihren persönlichen Eigenwillen buchstäblich vernichtet. Das heißt so, sie hat das ganz freiwillig mit Liebe geschehen lassen. Sie hat das ersehnt. Die Vernichtung ihres persönlichen Eigenwillens. Die Auflösung ihres Eigenwillens, ihres persönlichen Willens in Gott. Und das, sie hat den höchsten Grad erreicht. Und da gab es immer Seelen. Eben Katharina von Siena wird ausdrücklich erwähnt und auch andere. Da könnte man bestimmt auch die Theresia von Avila dazu nehmen oder Johannes vom Kreuz und Grignion von Montfort. Grignion von Montfort spricht auch von der Vergöttlichung. Umwandlung, vollständige Umwandlung in Maria und in Maria, sie ist die Forma Dei, in Maria die Umwandlung in Jesus Christus. Und zwar so radikal und vollständig, dass vom persönlichen Eigenwillen nichts mehr übrig bleibt. Grignion, ich bin überzeugt, hat das auch gelebt auf seine Weise, wie Marie de Valais. Nur war es ein anderer Weg. Marie de Valais war ein Sühnopfer, ausgesprochen viele Leiden, tiefe Leiden. Bei Grignion war es ja auch mit viel Leiden verbunden, aber wieder anders. Er hat den Weg über Maria, durch Maria gewählt. Und daher war es bei ihm Honig und Rosen im Vergleich. Die Leiden hat er auch gehabt, aber die waren picksüß, die waren so versüßt, dass er, ja, dass er einen vergleichsweise leichten und kurzen Weg hatte, wenn ich das so sagen darf. Und sie hatte diesen Gedanken, wenn mein Eigenwille vernichtet ist, Marie de Valais, und Gottes Wille ihn ersetzt, werde ich Gott nicht mehr beleidigen, denn nur mein Eigenwille kann sündigen. Deshalb entsage ich von ganzem Herzen meinem Eigenwillen und übergebe mich dem anbetungswürdigen Willen meines Gottes. Und die hat das wirklich getan, radikal gelebt. Und jetzt kommt das dann näher. Sie hat das, ein Jahr lang hat sie sich vorbereitet darauf und dann hat sie ganz feierlich, na so war das, sie hat sich ein Jahr vorbereitet und in der Kathedrale von Coutances, wo sie ja gelebt hat, hat ihr dann der göttliche Wille feierlich gesagt. Also da wird auch so das Wort verwendet, der göttliche Wille. Aber es war der göttliche Wille, aber dieser universelle Akt, der hat sich noch nicht geöffnet, so könnte man sagen. Der war nicht bekannt, sie ist nicht eingetreten in dieses universelle, innergöttliche Leben. Sie hat den Austausch erfahren. Und in dieser Kathedrale hat es geheißen dann, der göttliche Wille sagte feierlich, die Stunde ist da, das auszuführen, was du so sehr verlangt hast, nämlich, dass dir dein Wille genommen und dir dafür Gottes Wille gegeben wird. Und dann wurde sie aufgeklärt über die Größe dieses Opfers. Es wurde ihr zu wissen gegeben, Gott könne ihr die heilige Kommunion nehmen, er könnte sie sogar zu den Teufeln in die Hölle schicken. Und dann hat er ihr so etwas gezeigt, das ähnlich wie bei Schwester Faustine Kowalska, da liest man das auch. Da gab es auch einen Moment, wo Gott ihr die Berufung, die er ihr anbietet, gezeigt hat. Und da war es auch so, dass sie so viel Leiden auf sich zukommen sah, dass ihr der Schweiß ausgebrochen ist. Und das war der Moment, wo sie zur Botin der göttlichen Barmherzigkeit wurde. Sie hat diese Berufung angenommen, sie hat dieses Leiden gesehen und angenommen und die Berufung, Botin der göttlichen Barmherzigkeit zu sein. Und das ist zusammengefallen mit der Gabe des Lebens im göttlichen Willen. Und das war ähnlich. Marie de Valais hat nicht im göttlichen Willen gelebt, aber bei ihr war es ganz ähnlich. Sie hat auch dieses Kreuz auf sich zukommen gesehen. Wenn sie das jetzt annimmt, diese Gabe, dass nur mehr der göttliche Wille sie lenkt, was das für sie bedeuten wird. Sie hat nicht im göttlichen Willen gelebt. Schwester Faustine war über 300 Jahre später, ihr wurde auch das Kreuz gezeigt, auch diese Gnade, dass sie ganz vom göttlichen Willen leben wird. Das ist nämlich der Kern der ganzen Sache, überall. Die hat diese Gnade auch angenommen, aber sie hat nach Luisa Picaretta gelebt. Und daher, weil die Tür schon offen war, ist sie in diesen universellen Akt eingetreten. Die Tür ist mit Luisa geöffnet worden. Die Heiligen, die nach Luisa kommen, sind einfach, wenn sie soweit waren, ob sie die Schriften jetzt gekannt haben oder nicht, einfach weitergegangen, weil die Tür offen war. Die sind einfach hineinmarschiert sozusagen in diesen Palast und haben da angefangen, die Güter des göttlichen Willens kennenzulernen, in diesem riesigen Palast. Die anderen, die waren genauso disponiert, aber weil die Tür noch zu war, sind die davor stehen geblieben. Sie kamen höchstens bis zu dem Grad, dass eben der Wille Gottes alles in ihnen getan hat. So wie die Seele für den Körper ist. Und da möchte ich euch später dann von der Luisa eine Stelle, da heißt es genau, nämlich das Prinzip, 3. Dezember 21. Oder warte mal, ne? Jetzt muss ich das suchen. Ich habe es da eh. Ja, na. Jedenfalls, der göttliche Wille muss für sein wie die Seele für den Leib. Also der göttliche Wille übernimmt die Funktion der Seele, was unsere Seele für den Leib ist. Wir wollen etwas und wir setzen uns in Bewegung. Aber es muss dann so werden, dass unser Eigenwille so ganz und gar in Gott untergeht, dass wir setzen uns dann nur mehr in Bewegung, wenn der Wille Gottes etwas will. Also mein eigener Wille, der ist, ja, der würde eigentlich dazwischen stehen, da ist der Wille Gottes und dann, ich lenke meinen Körper, ne, und ober mir ist der Wille Gottes. Und oft kommt es ja vor, dass wir dann nicht den Willen Gottes tun. Und bei den Heiligen ist es so, dass der Eigenwille völlig ausgelöscht ist. Sie sehen nur mehr den göttlichen Willen und er allein regiert in ihnen. Wenn der göttliche Wille es will, dann essen sie. Wenn der göttliche Wille es will, dann schlafen sie. Wenn der göttliche Wille es will, dann setzen sie sich in Bewegung. Sonst stehen sie still. Sonst stehen sie nicht auf. Das ist bei den Heiligen. Also das ist wie, der göttliche Wille soll so werden für uns, wie die Seele für den Leib. Dass er allein uns bewegt. Jetzt, ja, da ist es eh, 27. Oktober 1921. Das möchte ich euch nachher dann, da sieht man dann auch konkret, wie das ausschaut. Und hier kommt es eben auch jetzt schon konkret bei der Marie de Vallée, was das dann bedeutet. Ich überspringe jetzt etwas, da heißt es dann, Johannes Oed hat das beschrieben, ihr Beichtvater, ihr Seelenführer. Es war dann von diesem Augenblick in der Kathedrale von Coutances so, dass wirklich der göttliche Wille die totale Herrschaft übernommen hat, das Regiment. Und er bemächtigte sich so innig des ihren, also ihres persönlichen Willens, dass sie nur mehr unter seinem Impuls handeln konnte. Also sie konnte gar nicht mehr anders. Und das ist das Leben der Seligen im Himmel. Die schauen Gott und sie sehen nur seinen Willen, da ist kein Platz mehr für was anderes. Die sind so voll, die sind so randvoll mit Gott, mit seinem göttlichen Willen, dass sie nur das sehen und das tun, das ist ihr ganzes Glück. Da gibt es nur den göttlichen Willen. Der eigene, der ist völlig überstrahlt. Er ist immer noch da, auch im Himmel. Aber der göttliche Wille füllt sie so sehr aus, das ist wie ein Glas Wasser. Wenn es leer ist, dann ist Luft darin. Das könnte man vergleichen mit unserem menschlichen Willen. Wenn ich jetzt Wasser hineingieße, bis oben hin, dann wird das die Luft verdrängt. Dann ist es voll mit Wasser. Die Luft entweicht. Und so könnte man sich das vorstellen, bei Marie de Vallée war der Augenblick gekommen in Coutances in der Kathedrale. Da hat Gott ihr das Glas so voll gemacht, das Glas ihrer Seele, dass Gott allein sie ausgefüllt hat. Es war kein Platz mehr für den eigenen Willen. Sie konnte gar nicht mehr was anderes tun, als das, was Gott wollte. So beschreibt Johannes Oed, sie kann nicht beten, wann sie will, noch für wen sie will. Nicht einmal das. Also sie hatte keine persönliche Überlegung mehr dann für die oder den, der ist krank und so. Das war bei ihr gar nicht mehr, da war kein Platz mehr dafür, für eigene Überlegungen. Und wir wissen das von Luisa Picaretta, im göttlichen Willen gibt es keinen Platz für Reflexionen, für eigene Überlegungen, eigene Gedanken, Sorgen, Befürchtungen, sich selbst bespiegeln, die Wünsche, das meiste ist ja bei uns Sorge und Befürchtung. Aber auch Wünsche, das hätte ich so gern. Das möchte ich verhindern, weil das gefällt mir nicht, das passt mir nicht, das schmeckt mir nicht. Und das hätte ich so und so gerne. Das ist alles das Menschliche. Und bei Marie de Vallée war das vollkommen ausgeblendet. Also sie hatte gar nicht mehr die Freiheit, wenn man so sagen will, aber das war alles freiwillig. Das war natürlich alles auf freiwilliger Basis. Sie hat sich die Freiheit nehmen lassen. Sie hat Gott ihren Willen gegeben. Jetzt konnte sie nicht mehr beten, wann sie wollte, noch für wen sie wollte, noch solange sie wollte. Oder die Gebete sagen, die sie möchte. Wir sagen halt, na jetzt habe ich was erfahren von dem und dem, von der und der Person oder mich plagt da etwas in meiner Familie und dann beschließe ich einfach für den und den zu beten und was für ein Gebet, dann suche ich meins aus. Das war bei ihr alles nicht mehr möglich. Nicht mehr für wen und welches Gebet und wann sie betet und wie lange sie betet. Das Gleiche ist es beim Essen und Trinken. Und dann schreibt er, meistens darf sie nur Wasser und Brot zu sich nehmen. Also es war ein Sühneleben höchsten Grades. Auch muss sie ein Büßerhemd tragen. Es war auch beim Aufstehen, zu Bett gehen, bei jeglichem Kommen und Gehen. Also sie ist sitzen geblieben, sie hat sich nicht gerührt, wenn Gott es nicht wollte. Und das Gleiche sagt Jesus bei Luisa, die Gottheit, wir bewegen uns nicht, wenn wir es nicht wollen, wenn es der göttliche Wille, nur wenn der göttliche Wille etwas, zum Beispiel wenn er sieht auf der Erde, kann er jetzt wirken, er kann sich offenbaren. Er hat 2000 Jahre lang sich nicht bewegt, er hat das niemandem offenbart. Aber als die Luisa da war und als sie soweit war, in dem Alter von 24, vorher hat er eigentlich schon angefangen, sie vorzubereiten, aber als sie soweit war, hat er angefangen, ihr diese Geheimnisse zu erklären. Und vorher hat er sich nicht bewegt. Und so ist es auch bei den Seelen, die ganz im göttlichen Willen leben. Sie sehen nur mehr den göttlichen Willen und was er will. Und sie können gar nichts anderes mehr tun. Das ist der höchste Grad. Es ist jetzt graduell. Ne? Wir bewegen uns da langsam hinein. Wir müssen zuerst einmal überhaupt in die Lage kommen, den göttlichen Willen zu erkennen. In vielen Dingen ist es uns unklar. Oder zu verstehen, klarer zu erkennen. In vielen Dingen ist es, ja, entweder wissen wir es gar nicht oder es ist unklar oder wir verstehen es vielleicht, aber wir können es nicht umsetzen, da fehlt uns dann die Kraft dazu, etc. Das ist ein graduelles Hineinwachsen, bis wir so weit kommen, dass wir ganz und gar restlos den göttlichen Willen von ihm gelenkt werden, von ihm durchdrungen, von seinem Licht. Da ist alles Licht, weil er teilt sich mit, die Seele erkennt ihn und sie tut ihn. Das ist bei den Heiligen in der höchsten Vereinigung eins. Also er sagt hier noch, der göttliche Wille bestimmt all das. Also das Beten, wann und für wen und welche Gebete, wie lange und so weiter. Sie ist nicht imstande, den Fuß, die Hand oder die Zunge zu rühren, um anderes zu tun, als er anordnet. Aber was das Innere betrifft, das ist noch wunderbarer, schreibt er. Denn sie ist derart der Freiheit beraubt, ihre Seelenkräfte zu gebrauchen, dass sie sich nicht an das erinnern kann, woran sie sich nach dem Willen der Sinne erinnern möchte. Also ihre Seelenkräfte, nicht nur ihr äußeres Tun, Bewegung der Hände, der Füße, der Zunge, sondern auch das Innere, das Seelenleben, ist genauso beherrscht vom göttlichen Willen. Eben nur, also wir sehen hier, wie weit das geht und gehen soll und gehen wird, auch wird. Nur mit dem Unterschied eben, dass der universelle Akt bei ihr noch gefehlt hat oder sagen wir, nicht zugänglich war. Also sie kann nicht einmal sich an das erinnern, woran sie sich nach dem Willen der Sinne erinnern möchte. Dass diese Freiheit hat sie nicht innerlich. Noch kann sie denken, was sie möchte. Oder irgendetwas auch noch so Gutes und Heiliges wollen, wenn nicht der göttliche Wille es will und sie dazu befähigt. Also sie hat gedacht und gewollt und sich erinnert, die drei großen Seelenkräfte, Wille, Intellekt und Gedächtnis, unter der vollständigen Herrschaft des göttlichen Willens. Luisa Picaretta, also sie hat eigentlich nichts anderes gelebt als Luisa Picaretta, diesen Gipfel der Aufzehrung. Bei der Luisa gibt es diese Stellen im Jahr 1900, wo sie ins Zentrum des göttlichen Willens einging, am 16. November 1900 und die Tage danach. In dem Bereich ist auch von der vollständigen Aufzehrung die Rede. Im Mai 1900 auch, weiß ich, im vorbereitenden Abschnitt. Von der vollständigen Aufzehrung der Seelenkräfte. Also bei der Luisa war genau dasselbe, was jetzt von der menschlichen Seite her, Wille, Intellekt, Gedächtnis, die höchsten geistigen Kräfte, das Seelenleben, das äußere Tun und Lassen. Es ist von dem her genau dasselbe schon gewesen früher. Nur eben, wie gesagt, dieser universelle Akt hat gefehlt. Die Rundgänge waren nicht bekannt. Dieses ewige Wirken jetzt, dass ich da diese ewigen Akte alle empfangen kann, dass ich diese ewigen Akte allen weitergeben kann, angefangen von den Engeln und Heiligen bis zu den allen Generationen, bis in die Schöpfung, in die Sterne hinein, das haben die nicht gekannt und daher nicht getan früher. Das ist jetzt bei Luisa, das ist das Neue. Und dieses universelle Wirken aber ist der himmelweite Unterschied. Was die da gelebt haben, ist schon so wunderbar, dass man nur mit offenem Mund da sitzen kann. Aber noch einmal um unendlich mehr ist das, was Luisa mit diesem universellen Akt erlebt hat, was sie tun konnte. Weil der universelle Akt es erst ist, der den Himmel auf die Erde bringt. Das hatten diese Heiligen, so heilig sie waren, noch nicht. Sie waren als Person, der einzelne Mensch, derart mit Gott vereint. Aber sie hatten nicht die Handlungsweise, wie Gott sie hat, dieses universelle Wirken. Ich hoffe, ihr könnt da was nachvollziehen. Sie waren persönlich so vereinigt, aber das Umfeld war nicht beteiligt. Und sie waren auch nicht so universell verbunden mit diesem, sie hatten diesen universellen Akt nicht. Wenn wir den universellen Akt haben, dann haben wir auch dieses universelle Verbindungsband mit allen Geschöpfen, sodass wir allen alles geben können. Anders geht's ja gar nicht. Und das war bei Marie de Valli alles nicht der Fall. Sie hatte die Möglichkeit, über die Zeiten hinzuwirken. Bei Vater Joseph Januzzi ist das auch sehr klar beschrieben in dem Buch Die Herrlichkeit der Schöpfung. Sie hatte diese Gabe des transtemporalen Wirkens, würde Vater Januzzi sagen. Das war eben bei den Heiligen früher schon. Die haben gelebt bei sich, sie hat gelebt um 1600 und sie hat gesühnt für die Seelen in der Zeit der großen Bekehrung, dass viele, viele sich bekehren können. Das ist transtemporal, also über die Jahrhunderte. Aber was wir im göttlichen Willen tun, das ist mehr. Das ist nicht nur über die Zeiten, das ist ewig. Wir haben es mit diesen ewigen Akten zu tun. Wir leben in der Ewigkeit, genau genommen. Und das war bei Marie de Valli noch nicht. Sie hat eben, wie gesagt, nur das getan, was der göttliche Wille wollte. Und da wird Katharina von Siena erwähnt. Sie erlebte dasselbe, nachdem ihr der Herr gesagt hatte, dass er ihren Willen genommen und ihr den Seinen gegeben hat. Also bei ihr war das genau das Gleiche. Katharina von Siena, ein totaler Willensaustausch. Wir sagen ja auch, gib mir deinen Willen, ich geb dir meinen, gib mir du deinen göttlichen Willen. Aber ich muss euch sagen, wir haben jetzt schon mehr als diese so heiligen Seelen, wie sie heilig waren, weil wir diesen ewigen Akt aufnehmen, den universellen Akt. Wir haben jetzt schon mehr, obwohl wir so armselig sind. Die haben diese höchste Vereinigung, den vollkommenen Willensaustausch, und trotzdem hatten die nicht das, was wir heute haben. Das ist das Großartige. Und wir können jetzt, wir haben dieselbe Art und Weise des Wirkens wie Gott. Wir wirken wie Gott. Gott wirkt in uns auf der Erde. Deshalb wird er durch uns sein Reich auf die Erde bringen. Das ist sein Reich auf der Erde. Die Seelen, die seinen universellen Akt kennen, nehmen, in Besitz nehmen und allen geben, das hängt an diesem universellen Akt. Und Eisenberg ist eben da ganz dicht dran, weil in Eisenberg ist das Kreuz, das vom Himmel herabgekommen ist, im Boden. Und dieses Kreuz ist es, das den Himmel öffnen wird. Das heißt, durch dieses Kreuz wird letztlich das Reich des göttlichen Willens kommen. Da kommt morgen mehr dazu. Das Kreuz von Eisenberg ist die unmittelbare Hinführung zum Lichtkreuz, das am Himmel erscheinen wird. Und das Lichtkreuz, das am Himmel erscheinen wird, ist die Ankündigung des Kommens seines Reiches, der Herrschaft Christi. Das ist Eisenberg. Eisenberg redet nicht jetzt von der Gabe des göttlichen Willens, auch nicht Fatima. Das ist eine Linie. Fatima und Eisenberg sind sozusagen die unmittelbaren Vorposten. Und die hat Gott uns hingestellt, uns angeboten, Fatima und alle Botschaften von Fatima weg bis Eisenberg und auch heute weiter vielleicht irgendwo. Auf jeden Fall diese Ebene, Fatima, Eisenberg, diese Linie ist sozusagen der äußerste Vorposten, die letzten Pioniere sozusagen, die da vorstoßen bis unmittelbar an die Schwelle seines Kommens. Und sie selber sagen noch nichts vom göttlichen Willen, jetzt vom universellen Akt, aber sie wollen uns da hineinführen. Das werde ich morgen eben auch erwähnen, wie das in Fatima und in Eisenberg zu verstehen ist. Es ist die Rede vom unbefleckten Herzen, vom Kreuz. Und es haben beide ein Geheimnis, das noch nicht gelüftet ist oder nur wenigen bekannt ist. Und das ist es. Er will uns hineinführen in das Reich des göttlichen Willens. Und das Geheimnis beider ist das Reich des göttlichen Willens. Und darum wollen sie dort, die Mutter Gottes will in Fatima und in Eisenberg, diese Prozessionen, Gebete, Andachten, die fünf Herz-Maria-Sühne-Samstage, die Weihen, das unbefleckte Herz, das hat alles den Sinn, dass wir, dass Gott uns diese Gabe mitteilen kann, offenbaren und mitteilen kann. Das sind wie Pforten, wie Türen, wie Schlüssel. Also die letzten, wirklich die letzten. Wir stehen in dieser Zeit. Da kommt jetzt noch bei der Marie de Valis mehr dazu, aber vielleicht machen wir jetzt kurz eine Pause zum Durchlüften. Ich mache jetzt nur den Schluss noch, weil ich da abgebrochen habe. Katharina von Siena, 2-3 Sätze. Er hat ihr den Willen genommen und seinen Willen gegeben. Bei ihr war es auch so, sie tat nicht mehr, was sie wollte, sondern nur mehr das, was Gott wollte. Auch sie war ganz in Gott umgeformt, der ihre Regungen, Worte und Taten leitete. Das wollte ich jetzt noch sagen zu diesem Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.